Gott möchte, dass wir glücklich sind, dass wir uns freuen. Und das passt auch sehr gut zu diesem Sonntag, wo wir an die Freude denken. Und Freude, wie schon gesagt, passt auch in die Passionszeit hinein. Und es hat auch was damit zu tun, dass wir eine Basis der Freude haben und des Glücklichseins. Und das hängt damit zusammen, dass wir verwurzelt sind in dem Wort Gottes. Heute Morgen auf der Fahrt hierhin hörte ich die Nachrichten. Der Landesgerichtspräsident hat angekündigt, dass alle Kreuze aus den Gerichtssälen im Saarland, also der Landesgerichtspräsident vom Saarland, entfernt werden müssen, weil das Kreuz eigentlich zur juristischen Wahrheitsfindung und Rechtsprechung doch eigentlich nichts beiträgt. Und für manche Leute vielleicht sogar auch irgendwo ein Anstoß ist. Das haben wir mal dahingestellt. Von den 83 Gerichtssälen sind ja nur noch 30 mit einem Kreuz bestückt. Aber für mich bedeutet das eigentlich ein bisschen mehr. Es geht nicht darum, dass das Kreuz zur Rechtsprechung etwas beiträgt. Es geht aber auch nicht darum, obwohl es sicherlich schwer wiegt, dass das Christentum, und das Kreuz symbolisiert das, auch zur Geschichte unseres Landes gehört, zur Geschichte Europas gehört. Und dass das aus diesem Grunde schon alleine dort hängen darf. Viel wichtiger ist für mich an für sich die tiefere innere Botschaft dabei. Denn ohne das Kreuz können wir eigentlich nicht froh sein und glücklich sein. Und wir Menschen möchten uns freuen und glücklich sein. Wir möchten eine Freude haben, die über die gewöhnliche Freude hinausgeht, die ich bekomme, wenn ich mir vielleicht was kaufen kann, was leisten kann, was erarbeitet habe. Eine Freude, die einem Menschen doch noch wirklichen Sinn gibt und eine Perspektive für sein Leben. 85 Mal heißt es in der Bibel, wohl dem oder glücklich ist der, und dann wird das weiter ausgeführt. Und ich möchte uns heute Morgen einen Psalm lesen, Psalm 1. Wir haben schon bei unserem ökumenischen Bibelgespräch am Donnerstag darüber mal nachgedacht. Da lag aber schon für mich das fest, ich hatte das nur nicht im Blick, dass ich heute darüber predigen werde. Deswegen, für die, die dann da waren, gibt es jetzt eine kleine Ergänzung. Der Text heißt, der ist im Psalm 1, glücklich ist der, der sich nicht von Gottlosen beraten lässt, noch steht unter der Macht der Sünder, noch sitzt, wo die Schwätzer sitzen, sondern dem das Wort Gottes ein Vergnügen ist und hat Lust am Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das hat Erfolg. Nicht so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht und die Sünder bleiben nicht in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr beschützt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Gleich zu Anfang erfahren wir, dass das Bibelstudium keine vergebliche Mühe ist, sondern dass dem Hörer bzw. dem Leser großer Gewinn versprochen wird. Jesus hat in seiner Bergpredigt 10-mal hintereinander Sätze mit dem wohl dem gebildet und anders übersetzt, selig sind, glücklich sind. Und diese Sätze sind als die sogenannte Seligpreisung dann bekannt geworden. Wohl dem Menschen. Glücklich kann er sich preisen, freuen kann er sich, selig ist er. All das ist mit diesem Begriff gemeint. Und es ist schon mal interessant, dass am Anfang des großen Psalterbuches mit seiner großen theologischen Inhalt als Prolog, als Einleitung gerade dieses wohl dem oder glücklich ist, der steht. Und Jesus in seinem Programm für uns Menschen nimmt das auf vom Psalm 1 und sagt, glücklich ist der, der Folgendes tut, sagt oder ist. Wo leben eigentlich die glücklichsten Menschen in unserem Land? Hier in Deutschland. Wisst ihr das? Das sind nicht die Bayern. Auch die Schwaben sind es nicht. Es gab eine Umfrage. Die glücklichsten Menschen sollen nach dieser Umfrage in Schleswig-Holstein leben. Da kann man mal drüber nachdenken. An der Küste zwischen zwei Meeren, da leben die glücklichsten Deutschen. Vielleicht liegt es auch in der Nähe zu Dänemark. Denn eine andere Erhebung in Europa hat ergeben, dort leben die glücklichsten Europäer. Vorsicht. Mit dem Glück ist es nicht so einfach. Da gibt es auch viele falsche Annahmen und Irrtümer. Wer zum Beispiel meint, er könnte ja glücklich werden, wenn nur seine Lebensumstände etwas besser würden, der irrt sich. Das Empfinden von Glück und die Lebensumstände haben nur sehr bedingt miteinander etwas zu tun. Denn Arme können glücklich und Reiche können unglücklich sein. Und wer sein Glück auf jenen Tag verschiebt, an dem eben alles endlich mal stimmt, der wird vergeblich warten. Oder wer zum Beispiel meint, man könne das Glück direkt oder unmittelbar anstreben, ich will jetzt endlich wunschlos glücklich werden, auch der wird vergeblich warten. Glück, sich wohlfühlen, ist nichts, was man direkt erreichen kann. Aber Glück ist eine schöne Nebenerscheinung, ja eine Art Beifang, wenn wir in unserem Leben etwas haben, für das wir brennen, für das, wo wir uns einsetzen. Und das wird auch gerade in diesem Psalm dann eben deutlich, ja, dass es einfach hier heißt, die einfach ein Vergnügen hat am Wort Gottes, der Lust empfindet am Gesetz Tag und Nacht. Ja, dann kann auch sich hier Glück einstellen. Ein Gefühl des Wohlbefindens, eine grundlegende Zufriedenheit und ein starkes Einverständnis mit dem eigenen Leben. Was ist dieses Wohlbefinden, dieses Glück? Jesus sagt, glücklich sind die, wohl denen, die sanftmütig sind. Manche sind unglücklich, wenn sie morgens in den Spiegel gucken. Dann lese ich von einem Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde, aber der sich als sehr glücklich bezeichnet. Kann es sein, dass unsere Kriterien und unsere Wahrnehmungen so unterschiedlich sind, dass jeder für sich immer wieder das Glück neu formulieren und definieren muss? Fragt man auf der Straße den Menschen, was wünschst du dir, was macht dich glücklich? Dann hört man einfach sehr oft Gesundheit, Zufriedenheit. Die Schönheitsköniginnen sagen immer wieder die Standardaussage, ich wünsche mir den Weltfrieden. Dann sucht man sein Wohlbefinden und sein Glück im Beruflichen, in der beruflichen Laufbahn, dass man einfach auch die Treppe höher kommt. Dann, was in der Familie passiert, macht mich glücklich. Die Höhepunkte, die Jubiläen, die Hochzeiten, das, was mir eigentlich Freude bereitet. Während meiner theologischen Ausbildung hat man sich mal was einfallen lassen, weil man gedacht hat, ja, der Peter, der ist sowieso schon so immer mit dem Evangelium und mit den Menschen und so bekannt und sein Vater als Evangelist, der versteht was von der Verkündigung und so, aber der muss mal die Welt von der anderen Seite kennenlernen. Und die Ausbildungsstätte, die verlangte im Sommer ein Praktikum. Und ich bekam kein Gemeindepraktikum. Ich bekam auch kein evangelistisches Praktikum oder als Missionar ins Ausland und so. Gar nicht, nein. Die Schwestern und Brüder hatten die Idee, ich sollte mal ein Sozialpraktikum machen in einem Altenheim. Und das habe ich dann auch gemacht und da waren auch behinderte Menschen mit dabei. Und zu einem jungen Mann hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis. Wir haben einfach auch sehr viel Spaß miteinander gehabt. Und trotz seiner Behinderung war unsere Kommunikation sehr tief. Und was ihm am meisten Spaß machte, wenn wir so auch miteinander ein bisschen gerauft hatten, und ich habe ihn auch manchmal auf die Arme genommen, hochgeworfen, das konnte ich damals noch gut. Und einmal, als er dann wieder in meine Arme zurückfiel, dann heulte er. Und dann sagte ich, hör mal, hast du dir wehgetan? Hast du Angst gekriegt? Ich sagte, was ist denn los? Ich sagte, ich freue mich so. Glück und Freude haben manchmal sehr unterschiedliche Ausdrucksformen. Der Psalmist hat Gott erfahren, der ihn glücklich gemacht hat. Und der Psalm ermutigt den Einzelnen, wie auch die Menschen, als Gemeinschaft, die Gott nachfolgen wollen, für Gottes Verherrlichung und für seine Ehre zu leben. Glücklich sein, sich wohlfühlen, wohl dem, selig sein oder glückselig ist auch eine etwas ältere Übersetzung. Das hängt zusammen. Aber der Begriff Glück ist für mich auch nicht verkehrt. Manche verstehen unter Glück ein Zufallsprodukt, das einem nicht zusteht, das man selbst nicht erworben hat, für das man eigentlich dann auch nichts kann. Da hast du aber Glück gehabt, sagt man, wenn man einen Unfall unbeschadet überstanden hat. Die hat ein Glück, wenn jemand den ersten Preis bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Oder dem Glücklichen schlägt keine Stunde eine gewisse Art von Sorglosigkeit. Viele empfinden Glück als das, was ihnen fehlt. Und wenn sie es haben würden, wären sie glücklicher. Ob das Autos, Kleider, Häuser, Computer, eben unsere ganze Marktwirtschaft eben ist. Der Psalmist versteht unter dem Glück den Segen Gottes, den kein Mensch sich erarbeiten kann. Auch kommt er nicht durch Zufall zu mir. Oder anders gesagt, mit den Worten des Gründers von Sportler und Sportler, Herrn Friedricher, wahres Glück ist, wenn mein Leben mit Gottes Plan übereinstimmt. Der Psalmist im Psalm 16 schreibt in Vers 11, du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Freude und Glück, das sucht der Mensch. Und ich möchte den Psalm ein wenig aufgliedern in drei Aspekten. Glücklich ist der, der gewisse Dinge tut. Und glücklich ist der, der gewisse Dinge nicht tut. Und glücklich ist der, wer im Wort Gottes verwurzelt ist. Glücklich ist der, der gewisse Dinge nicht tut. Fangen wir damit mal an. Wer sich nicht, wie es in dem Psalm steht, von Gottlosen beraten lässt. Es gibt heute viele Ratgeber. Und wer über etwas nicht Bescheid weiß oder mehr Informationen haben will, der googelt heute rum und findet dann die unterschiedlichsten Meinungen, Vorschläge und Gedanken. Manche denken, dass das Glück gerade da zu finden ist, wo ich persönlich Freiheit erlebe, wo ich frei sein kann, wo keine Grenzen sind. Und das hat auch einen gewissen Reiz. Stellt euch mal vor, eine Lehrerin kommt morgens in die Schulklasse und sagt, ihr könnt jetzt machen und tun, was ihr wollt. Das hört sich am Anfang ganz toll an und die Schüler sind auch begeistert. Aber nach einer gewissen Zeit kommen dann und entstehen dann auch ein bisschen die Probleme. Es gab sogar in diese Richtung mal einen pädagogischen Ansatz unter dem Begriff Summerhill. Bettina kennt das so ein bisschen und das war auch ein Experiment, wo man einfach gesagt hat, wir dürfen den Kindern gar nichts vorgeben. Wir erwarten mal, was sie denn jetzt tun. Lass das mal auf uns zukommen und lass sie das einfach tun, was sie wollen. Und wir merken, dass dieses Verhalten eigentlich nichts mehr mit dem Glück, mit dem Wohlbefinden und der Freude zu tun hat, sondern einfach man merkt, totale Freiheit ist nicht der Weg zum Glück. Der eigene Freiheit ist immer die Unfreiheit eines anderen. Bei der Partnerwahl ist das so, wenn man sich entschieden hat, dann ist dann der Partner nicht mehr für andere frei. Im Urlaub, wenn der Flieger voll ist und ich habe den letzten Platz bekommen, kann kein anderer mehr den Platz bekommen. Beim Sitzplatz in der Bahn, ja, ist das genauso. Ich war mal auf einer Sitzung in Frankfurt und wollte wieder zurückfahren, hatte ein Ticket gebucht mit Sitzplatzreservierung, aber die Konferenz, die dauerte länger. Und ich dachte, gut, nimmst du den nächsten, die fahren alle Stunde, ne, Richtung Limburg. Ich den nächsten genommen, hol mein Ticket raus, guck, Wagen 13, 224, gucken gegangen, da sitzt einer, sagt, Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz. Schlagartig steht er auf, Entschuldigung, und geht weg. Ich setze mich hin und dann fällt mir das ein, hör mal, du hast ja einen späteren Zug genommen. Du hattest gar keine Reservierung für diesen Zug. Das war ja der Zug davor. Aber der Mann hat wahrscheinlich auch keine Reservierung gehabt und ist deswegen so aufgestanden und so. Aber einfach, meine Freiheit ist die Unfreiheit eines anderen. Und das ist im ganzen Leben einfach so. Denn wenn wir zusammen leben wollen, brauchen wir Grenzen. Grenzen, Einengungen müssen sein, damit wir miteinander leben können. Und damit wir selbst uns dann auch entfalten können. Der zweite Aspekt, wer nicht unter der Macht der Sünder steht. Wer sich mit der Sünde einlässt, muss sich mit der Sünde arrangieren. Wer dem Finanzamt eine falsche Auskunft erteilt, muss sich dafür verantworten. Strafe zahlen oder sogar ins Gefängnis gehen und wegen guter Führung dann nach der Hälfte der Zeit wieder rauskommen, geht auch. Aber sich schuldig zu sein, und etwas zu tun, was einfach der Zielvorgabe, den Regeln des gemeinsamen Zusammenlebens widerspricht, ist einfach hier eine Basis, die notwendig ist. Jesus hat in diesem Rahmen gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Warum? Sie ist dann auch manchmal belastend, hat mit Nachteilen zu tun, aber warum macht Wahrheit frei? Weil sie der Sünde die Macht nimmt. Weil sie dem, der gegen Gott angetreten ist, dem Teufel, die Macht über mich nimmt. Wer sich mit der Sünde, mit der Zielverfehlung des eigenen Lebens vor Gott einlässt, steht unter der Macht und der Bevormundung. Wichtig ist aber, und das hat etwas damit zu tun, was der Psalmist selbst erfahren hat, dass er sagt, wohl dem, glücklich ist der, der einfach sich auf das nicht einlässt und sich davon fernhält. Und da, wo er einfach auch in Situationen geraten ist, wo er schuldig geworden ist, die Wahrheit sagt. Und die wird ihn wiederum frei machen, weil Christus einen frei macht. Der dritte Aspekt, was man nicht tut, denn ich sitze, wo die Schwätzer sitzen. Schwätzer oder auch Spötter. Muss ich jetzt überprüfen, wer neben mir sitzt, auf meinem Weg zur Arbeit, im Bus oder in der Bahn oder in meinem Büro? Ich glaube nicht. Das ist damit nicht gemeint. Sondern es ist ein Sitzen gemeint, das eine wirkliche Übereinstimmung auch signalisiert. Ich bin mit dem ich zusammen bin, auch inhaltlich einverstanden. Und das kann nicht sein, dass es Leute sind, die Gott verspotten, die den Wert des Menschen nicht mehr im Auge haben, die einfach die Regeln nicht einhalten, um glücklich zu sein. Und darauf kommt es hier an. Glücklich zu sein, sich wohlzufühlen, sich zu freuen. Und der Psalmist macht aber auch deutlich, was notwendig ist, um glücklich zu sein. Denn glücklich ist der, wer gewisse Dinge tut, wer Lust, Vergnügen hat an dem Wort Gottes. Die Grundbedeutung dieses hebräischen Wortes hier heißt so viel wie knurren. So wie eine Katze knurrt, wenn man sie so krault. Meine Tochter hat auch eine Katze und die kommt auch ab und zu mal zu uns. Und die lässt sich auch gerne kraulen, nur nicht am Bauch, dann wird sie fruchtig. Aber ansonsten knurrt die dann auch. Und dieses sich wohlfühlen, das ist einfach angenehm, das macht glücklich. Dieses Lust haben daran, dieses Wort benutzt der Psalmist, um uns deutlich zu machen, habe dein Vergnügen an dem Wort Gottes. Und dabei ist es immer wieder wichtig, auf den Willen Gottes zu achten. Paulus sagt das in Römer 12, Vers 2, dass wir den Willen Gottes erkennen, was das Gute ist, das Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Dass wir uns einfach danach immer wieder ausrichten, sagen, Herr, was ist gut vor dir? Was ist vollkommen vor dir? Was ist zielausgerichtet? Was möchtest du? Was gefällt dir? Und der dritte Aspekt ist, glücklich ist, wer im Wort Gottes verwurzelt ist. Die Wurzel ist ein Zeichen dafür, dass man mit der Kraftquelle verbunden ist. Und dieser Baum, der hier beschrieben wird von dem Psalmisten, das ist kein Wildwuchs, der einfach zufällig eingesetzt worden ist. Sondern es heißt hier, der eingepflanzt wurde an der richtigen Stelle, wo Wasser vorbeikommt. Und das war in der Gegend, wo der Psalm geschrieben worden ist, unbedingt notwendig. Wenn kein Wasser da war, wie in der Wüste, konnte auch nichts wachsen. Aber eine geplante Einsetzung, Gott hat uns geplant eingesetzt an das Wasser, an seinem Wort. Und wenn wir das verlassen, dann verlassen wir mehr als nur einen richtigen Richterspruch. Wenn wir das Kreuz wegnehmen und Jesus wegnehmen, das Wort Gottes, dann entfernen wir uns von dem lebendigen Wasser, das mehr gibt und mehr geben kann als der Ausspruch der Gerechtigkeit. Und es heißt hier, wir sind gepflanzt worden, wir sind geplant worden, dort einfach auch zu wachsen. Gott hat uns da hinein gepflanzt. Gott ist in unser Leben getreten mit dem Heiligen Geist, mit der frohen Botschaft von Jesus. Und wir sind verbunden mit dem lebensspendenden Wasser. Und glücklich ist der, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Heute können wir manche Auswirkungen noch nicht erkennen, aber zu der Zeit der Früchte werden sie dann offenbar. Und schließlich heißt es dann von dem Menschen, der mit Gottes Wort lebt, was er macht, gerät wohl. Da kennen wir Josef im Alten Testament, der Vertrauen in Gott hat und ihm gehorcht, dafür sogar auch ins Gefängnis gehen muss. Dasselbe erkennen wir bei David, der Gott vertraute, oder die gesegnete Missionstätigkeit des Apostel Paulus, oder wenn wir in die neuere Zeit hineingehen, das Werk des Reformators Martin Luther, dessen Jubiläum wir dann im nächsten Jahr auch miteinander feiern. Auf viele trifft das zu. Was er macht, das gerät wohl. Auch wenn es Schwierigkeiten gab. Trifft es aber auch auf uns zu, auf dich und auf mich. Ehrlich gesagt, es fällt mir schwer zu behaupten, dass das, was ich tue, stets wohl gerät. Zu manchen Zeiten bin ich eher geneigt, das Gegenteil zu behaupten. Bin ich denn nicht am Wasser gewurzelt, wenn ich das so empfinde? Darf ich die Seligpreisung dieses Psalms nicht auch auf mich beziehen? Doch, ich darf. Gott ist mir begegnet durch seinen Sohn Jesus Christus und im Evangelium. Und was tut Jesus in meinem Leben? Er tut das Wichtigste. Er tilgt meine Sünden. Und das bedeutet, alles, was ich tue und was nicht wohl gerät, das nimmt er mir einfach auch ab. Er hat es mir schon längst abgenommen. Am Kreuz hat er es getan. Und er schenkt mir dafür seine Gerechtigkeit. Und er lehrt mich, so zu leben, wie Gottes Wort es auch sagt. Und das ist ein Lernprozess. Das ist ein Wachstumsprozess mit Gott. Und dann kann man einfach auch erkennen, wo Gott einen dann auch in dem eigenen Leben auch segnet. Auch dann, wenn die Tiefen sich auftun und man eigentlich keine Freude hat, weiß man dann, es ist doch richtig. Es tut mir gut, bei Gott zu sein. Ich habe das wahre Glück gefunden, bei Gott zu sein. Und seine Blätter verwelken nicht. Blätter gehören auch zu dem Ausdruck dessen, dass da irgendwas lebt. Dass ein Baum wächst. Dass er auch Früchte hat. Und das sind die Voraussetzungen, dass Frucht entstehen kann. Dass die Blätter da sind. Dass sie versorgt sind. Und die Frucht, spricht Paulus zum Beispiel, die finden wir auch im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Und da ist es Sanftmut, Glaube, Liebe, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Einfach Früchte des Geistes, und die sind deswegen möglich, weil wir einfach verwurzelt sind mit unserem Leben an dem Wasser. Weil das Kreuz, was wir hier sehen, das symbolisiert, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir an der Lebensquelle angeschlossen sind und dass Gott uns darin auch segnen will und einander auch zum Segen setzt. Amen.